Aber ich mag das. Ich mag aber auch zum Beispiel die von euch so.
Sag's bitte nicht. Sag's nicht. Sag's nicht.
Insidious-Reihe in Teilen. ich mochte.
Meine Ohren bluten.
Ja.
Welt da draußen. Wir sind es wieder. Steven Spielberg, euer liebster Film- und Serien-Podcast. Und wir sind in einer Dreierrunde konstelliert. Wir hatten uns das ja Vergnügen am vergangenen Wochenende miteinander. Das war fantastisch. Das haben wir zusammen verlebt, denn unser lieber Steven, wie angekündigt, hatte ja 40. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch nochmal hier so on air.
Ich bin so alt.
Ja.
Ich komme dir immer näher, aber du rennst immer weiter weg.
Ja, also an mich kannst du ja nie rankommen. Also weder auf der Jahreszahlebene noch auf der anderen. Aber du machst das schon. Für einen 40-Jährigen ist das gar nicht so schlimm.
So funktioniert halt das Konzept Zeit, ne? Man kommt halt nie an den anderen ran. Das funktioniert halt nicht.
Nee.
Ja. Außer, ich meine,
also man möchte meinen, der Abstand verändert sich einfach nicht.
Also Mo hat mir ein super Geschenk gemacht und wenn ich dir direkt für meinen 50. einen mitgeben kann, dann kannst du mir gerne den Fluxkompensator schenken, weil dann schaffe ich es vielleicht doch noch, an dich ranzukommen.
Mhm. Warten wir mal ab, das sind ja noch gute 10 Jahre, ob ich dann noch Interesse daran habe, meine Zeit mit euch zu verbringen. Ja,
wahrscheinlich nicht, wenn das so weitergeht hier.
Es bleibt spannend.
Nee, also ich würde eher vom Gegenteil ausgehen, würde ich eher, weil ich denke, du wirst dann den Wunsch hegen, in unsere Nähe zu ziehen, damit du noch mehr Zeit mit uns verbringen kannst.
Nee, niemals. Also never ever würde ich von dem Ort, an dem ich jetzt gerade bin, wegziehen. Und Leipzig ist schon mal überhaupt kein Grund dafür.
Alten Baum, wo pflanzt man mich?
Naja. So, naja, lass mal gut anfangen, denn wenn ich hier in unser Notion gucke, Alter, ist das voll.
Das ist voll, aber wir sind ja auch zu dritt und müssen ja was Knackisches bringen. Und Steven wird sich dann einfach in Deckung begeben.
Ja, aber richtig. Und wenn ich jetzt gleich die ersten Zeilen über den Film sprechen werde, wird Mo sich wieder fragen, warum zum Teufel guckst du so einen Schrott? Das kann ich direkt erklären. Wir haben nämlich, Mo hat ja ein Gurkenorakel zu Hause und ich habe auch so eins, macht das aber unbewusst. Also die sagt dann immer einfach, wenn wir uns nicht entscheiden können, gib mal her und drückt dann einfach auf so einer Leiste bei Prime, wo dann irgendwie neu hinzugefügt oder so, drückt ihr dann so lange einfach nach rechts und macht dann irgendwann Stopp und das, was kommt, gucken wir. Und das war in diesem Film ein richtig schöner B-Actioner mit Scott Adkins, Take Cover. Die Story, ja, er ist Sam Lord, ein erfahrener Scharfschütze. Er hat einen Spotter kennen, mit dem er zusammen einen Auftrag erledigt. Und das sieht man halt am Anfang des Films. Und danach kommen ihm dann Zweifel und so Moral und so. Und dann sagt er, ich will aufhören, ich will aussteigen. Und sein Spotter überredet ihn nochmal zu einem allerletzten Job in Frankfurt. Ja, und es sieht absolut überhaupt nicht aus wie Frankfurt, egal was für eine Stadt das ist. Frankfurt war es nicht. Und da begeben sie sich dann in so eine Suite und da wollen sie dann erstmal übernachten und da werden sie dann aber von einem anderen Scharfschützen ins Visier genommen und ab da ist es ein Kammerspiel sozusagen. Also die verschanzen sich dort in dieser mächtigen Suite, kriegen dann noch irgendwie so zwei russische Masseurinnen auf Zimmer geschickt. Also das passiert davor und die sind dann da auch mit drin und die wollen sie dann beschützen. Und naja, dann entwickelt sich halt so dieses typische, der eigentliche Auftraggeber, es ist ein Spoiler, aber jeder, der nur einen Film in seinem Leben gesehen hat, der weiß, dass die Auftraggeberin hinter allem steckt, ja, und diesen anderen Scharfschützen engagiert hat und dann müssen sie sich halt irgendwie dagegen wehren und den halt ausschalten. Ist ein typischer B-Actioner, sicherlich nicht der schlechteste, sicherlich auch nicht der beste, allerdings muss ich sagen, ich finde, wenn Scott Adkins in vernünftigen Filmen mitspielt, ist er gut. Also der deutet immer mal wieder an, dass er irgendwie Charme und Sympathie hat und sogar ein bisschen Schauspiel in ihm steckt. Und das ist das Einzige, was den Film hier rettet. Ansonsten bietet der eigentlich nichts. War okay.
Auch wenn es nicht nüscht heißt.
Ja, auch wenn es nicht nüscht heißt.
Aber Kinsch.
Take Cover mit Scott Adkins. Nur wer B-Movies liebt und vielleicht auch Scott Adkins liebt, der hat den vielleicht auch schon gesehen. Ansonsten schaut was anderes. Schaut schaut John Wick 4, da spielt er auch mit. Oder war es 3? Ich weiß es nicht mehr.
4 müsste es gewesen sein. Mhm. Ja. Im Fettanzug, in einer stylischen Diskothek mit ganz viel Wasser.
Gedreht wurde übrigens in England. Das ist ja ziemlich dicht bei Frankfurt. Deswegen zählt das, glaube ich, noch.
Ja.
Ich denke auch.
Naja, gut. Ich weiß nicht, ob man das auf meiner Spur hören kann. Hier bohrt immer mal irgend so ein Volltrottel abends. Warum auch immer jetzt gerade. War die ganze Zeit nicht.
Weil der nicht weiß, dass du einen Podcast aufnimmst. Also woher soll er das wissen?
Ja, aber ich habe hier einen Aushang im Haus. Hallo? On Air. Ich hab in jeder Etage so ein Schild installiert, so ein rotes On Air Schild und das leuchtet dann immer, wenn ich hier sitze.
Ja, weißt du? Dann ist eigentlich ich also jeder Verständnis wissen. Dafür. Also
nee,
der muss
auch
raus,
gar nicht.
Rausziehen.
Ja. Naja, gut. Ich wische ihn einfach dann nach rechts und dann ist er weg. Oder nach links. Ich weiß es nicht, wie das funktioniert, denn ich habe noch nie in meinem Leben Tinder oder ähnliches benutzt, habe aber einen Film darüber geschaut. Gute Überleitung, oder? Steven, du bist stolz.
Komm. Ja, absolut. Das war schon die zweite Überleitung, die du hier heute in den Äther zimmerst. Mal gucken, was noch kommt. Der Abend ist noch lang.
Ja. Nee, ich habe Swiped geschaut. Das ist die Story über die Mitgründerin von Tinder, die dann später dort ausgestiegen ist und dann Bumble gegründet hat. Ist prinzipiell jetzt gar nicht so wahnsinnig interessant, aber das ist so ein ganz typischer Sonntagnachmittag auf der Couch-Film und ebenso habe ich ihn auch konsumiert. Es war langweilig, wir wollten ein bisschen chillen und haben den dann einfach angemacht, weil er ziemlich neu gerade ist, auf Disney zu sehen. Und die Hauptrolle spielt Lily James. Und wir sehen eigentlich ganz klassisch erzählt, wie sie in so einem Tech-Startup anheuert und dort mit so abgefahrenen Typen irgendwie versucht, irgendwie technische Innovationen an den Start zu bringen. Sie merkt relativ schnell, ja, das ist so ein Startup, in dem irgendwie gefühlt 20 Startups gerade laufen und die versuchen halt irgendwie 19 an die Wand zu fahren und eins muss halt der Hit werden, damit irgendwie alles sich gelohnt hat. Und es gibt dann halt so eine Dating-App-Idee dort und die bauen die dann da aus und sie macht dann halt so Nachforschungen und guckt halt, was in dem Online-Dating zu dem Zeitpunkt eben schon so läuft und nicht läuft und fährt dann halt an Unis und trifft sich dort mit Studentenvereinigungen, um das so ein bisschen anlaufen zu lassen. Und das funktioniert halt auch und dann geht der Weg halt für die App halt ziemlich steil nach oben. Bis zu dem Punkt, an dem es halt dann viel Kritik gibt, weil die App halt nicht reguliert ist. Die wollen halt nur die Zahlen hochpushen, um welchen Preis auch immer. Aber wenn dann halt anfängt, dass halt irgendwelche Typen halt da Dickpics durch die Gegend schicken, Frauen belästigen und sonst was, das interessiert die halt reichlich wenig, was aber halt sehr am Ruf knackst. Und dann wird sie halt auch noch als Frau von ihren Kollegen halt komplett ausgebotet, was so die Credits für die ganze Entwicklung und diesen Aufstieg angeht und sowas. Also es ist ein relativ normaler Verlauf, Aufstieg und Fall von so einem Riesenunternehmen. Geht halt bis dahin, dass sie halt die erfolgreichste oder eine der erfolgreichsten Geschäftsfrauen überhaupt ist, dieses ganze Imperium um Bumble und diesen Unterfirmen dann jetzt aktuell als CEO vorsitzt und eben dann diese Geschichte sich dann für sie zum Guten gewendet hat unter viel, viel Anstrengung. Der Film ist auch stabil gemacht, aber bricht aus diesen Konventionen, die wir aus ähnlichen Filmen kennen, nicht wirklich aus. Also Swipe kann man sich mal angucken, ist okay, aber da muss man sich auch, glaube ich, ein bisschen für das Thema erweichen können.
Ja, ich glaube, da sind wir raus, Mo, oder?
Ja, ich hatte das, glaube ich, weiß gar nicht, ob on-air oder off-air, aber ich habe das schon mal gesagt, das interessiert mich tatsächlich auch nicht, weil ich habe ihn nicht gesehen und ich glaube, ich habe ihn gesehen. Der einzige Grund, das zu gucken, wäre Lily James, weil ich die schon ganz gerne mag. Ich habe auch gesehen, dass dann noch Dan Stevens drin ist, in einer kleineren Rolle nehme ich mal an. Das sind ja meine alten Downton Abbey Buddies, deswegen würde ich das vielleicht an einem ganz lazy Sonntagnachmittag, wenn Paula sagt, lass mal anmachen, aber eigentlich eher nicht. Nein.
Würde mich auch überraschen.
Ah, ja.
Naja, aber dann begab es sich witzigerweise, dass ich vergangenen Montag in einer Sneak Preview im Kino saß.
Sneak.
Und mir tatsächlich so dachte, weil ich alleine war, mal gucken, was so kommt. Und wenn es Schrott ist, habe ich mir gedacht, naja, dann gucke ich doch einfach mal, was noch so möglicherweise laufen könnte in den anderen Kinosälen da so rundherum, falls ich flüchten möchte. Und hatte dann schon geguckt, da hätte ich nämlich dann mir vielleicht The Long Walk angeschaut. Es war aber dann so, dass der Film, der dann kam, an dem Tag anfing. Und ich nach 5 Minuten so gefesselt war, dass ich den bis zum Ende durchgeguckt habe. Und das war ein Film, den auch Mo gesehen hat. Mhm. Der nämlich kurz davor auch schrieb, dass er den gesehen hat und dass er uns den durchaus empfehlen kann. Und zwar ist die Rede von The Negotiator. So heißt der im Deutschen. Im Englischen das Original heißt Relay, welches auch sehr, sag ich mal, treffend dafür ist. Und ich habe letztens rausgefunden, wir hatten uns ja mal über das Poster, was hinter mir hängt, mit den 250 Filmen zum Freirubbeln unterhalten. Und auf diesem Poster gibt es einen Film, der heißt The Negotiator, der im Deutschen aber Verhandlungssache heißt, mit Samuel Jackson und Kevin Spacey. Aus, glaube ich, Ende der 90er müsste der sein. 98. Aber ich schweife ab. Wir reden jetzt vom deutschen, vom in Deutschland erschienenen The Negotiator. Und das ist ein ziemlich spannender Thriller, oder Mo?
Ja, ich fand den auch sehr gut. Also ich hätte jetzt Riz Ahmed in der männlichen Hauptrolle hier als, ja, was ist er? Man könnte ihn am ehesten als Fixer bezeichnen. Er hilft Whistleblowern dabei, das Whistleblown zu lassen, im Grunde.
Ja, ist quasi also, ein illegaler Treuhänder.
Genau, wenn ein Whistleblower kompromittierendes Material hat und kriegt plötzlich Angst, weil vielleicht derjenige, der weiß, dass er das hat oder sie hat, fängt dann an mit Drohungen und mit allen anderen Sachen, die Leute verlieren ihre Jobs etc. Wir kennen das alles. Also wenn eine Person an dem Punkt kommt, dass sie sagt, ich will einfach nur, dass es aufhört, dann meldet man sich eben bei ihm als Fixer, der aber nie echt in Erscheinung tritt. Das ist so sein Ding und deswegen heißt der Film auch Relay, weil er das über eine Relaisstation quasi leitet und er arbeitet da mit einem alten Gerät, das über einen Extra-Service dann mit den Leuten kommuniziert. Er tippt seinen Text, eine fremde Person liest es vor und die Empfängerperson kann das dann hören und so können sie über drei Ecken da interagieren. Das ist eigentlich ganz... Das ist eine charmante Idee, habe ich vorher auf jeden Fall so noch nicht gesehen. Das ist ja schon mal was, wenn du mal in einem Thriller etwas siehst, das du noch nicht gesehen hast in der Form.
Genau, eigentlich ist das ja ein Telefondienst für Gehörlose sozusagen, die eben nur lesen können und ihre Antworten nur halt geschrieben übertragen können. Und wenn das mit einer Person geschieht, die eben des Redens und des Hörens mächtig ist, dann funktioniert das über diese Telefonzentrale. Und der Vorteil ist halt, wie du gerade gesagt hast, dass es einfach keine Aufzeichnung gibt, komplette Anonymität und keine direkte Verbindung, die irgendwie nachvollziehbar wäre.
Ja, wir haben Riz Ahmed in einer männlichen Hauptrolle, Lily James, da ist sie wieder, in einer weiblichen Hauptrolle. Und wir haben dann noch den quasi Bösewicht, der wird gespielt von Sam, ich war mal in blauer Avatar, Worthington.
So sieht's aus, ja.
Naja, gemacht wurde das ganze Ding von David McKenzie und David McKenzie finden wir ja super, weil der hat Hell or High Water gemacht. Also dafür alleine finden wir den schon super. Der hat noch andere Sachen gemacht, aber das reicht schon mal, denn den fand ich sehr gut. Ich mochte aber auch Outlaw King tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, mit Chris Pine in der Hauptrolle.
Nee.
Schottisches Independent-Drama, das aber im 13. Jahrhundert spielt. Super geil, findet ihr auf Netflix. Und da war ich natürlich dann hellhörig, wenn der Mann einen Film macht, dann weiß man schon, dass es hier etliches an Dialog geben wird und dass es auch ein Slowburn sein kann, weil Hell or High Water ist jetzt auch nicht action-driven. Das ist ja auch der Fall. Aber dadurch, dass das ein Setting ist, das wir so überhaupt nicht kennen, dass also im Grunde so ein ganz anders als bei Thrillern, dass jetzt die Person mit dem Whistleblower richtig stark anfängt und dann bedroht wird und dann kommt jemand und haut alle zu Klump, so wie der Equalizer zum Beispiel, das ist es halt eben nicht. Und da wäre dann auch Riz Ahmed nicht der Richtige, wenn es auf die Fresse geben soll, weil dafür wirkt er einfach ein bisschen zu lauchig. Die Geschichte an sich fand ich sehr spannend. Der hat, weiß ich gar nicht, der ist unter 2 Stunden lang. Das macht's schon mal ganz charmant. Der hat auch keinen flachen Punkt oder sowas. Ich finde, die Geschichte treibt sich die ganze Zeit voran. Es ist halt einfach nicht, es ist nicht ganz so einfach, weil der Negotiator dann mit anderen negotiaten soll. Die Firma ist, um die es da geht, die hat irgendwie sehr viel Dreck am Stecken und am Ende passieren dann auch noch ein paar andere Sachen, die wir gar nicht hier spoilern wollen. Also für mich auch eine ganz klare Empfehlung, kann man auf jeden Fall gucken. Ist ein Thriller, der viel richtig macht.
Ja. Und eben, wie du gesagt hast, die Story ist sehr, sehr treibend und geht immer so voran. Das war auch das, was mich gleich in den ersten 5 Minuten gefesselt hat. Mhm. Und ich finde, der Film macht halt vor allen Dingen im Setup viel richtig. Mhm. Weil du einfach die Situation hast, dass du siehst mal so am Anfang, wirst du reingeschmissen in so eine Transaktion. Ne, da ist halt so ein Typ, der gerade eine Firma da sich geeinigt hat, dass er die Informationen zurückhält, kriegt einen Batzen Geld und soll das Land verlassen. Mhm. Und wir sehen diese Übergabe und sehen, wie da wirklich so ein Anzugträger in so einem schmierigen Diner halt sich an den Tisch setzt mit dem und das kurz über die Bühne gehen lässt. Die Beweise werden ausgetauscht gegenseitig und dann verschwindet der halt. Und dann sehen wir, dass Riz Ahmed so undercover selber vor Ort ist und dann den noch verfolgt, um zu gucken, dass dem nichts passiert, während er dort so verschwindet. Und damit ist innerhalb von wirklich unter 10 Minuten dir als Zuschauer klar, was das Setup ist. Und dann verfolgen wir eben die Geschichte dieser jungen Frau, gespielt eben von Lily James, die selber eben sehr, sehr, sehr heikle Informationen zu einem Unternehmen hat, welches gerade an die Börse gehen will. Und deswegen wissen wir schon innerhalb kürzester Zeit, wie das Ganze abläuft. Und das finde ich einfach kein unnötiges Fett und du weißt trotzdem, worum es geht und weißt dann halt sofort, wo du drin bist. Das macht auf jeden Fall viel Sinn.
Ja, ist immer gut, wenn man weiß, wo man drin ist.
Ja, das möchte ich sagen. Ja, also The Negotiator, wenn ihr da mal rankommt, der wird sicherlich irgendwo in naher Zukunft bestimmt noch dieses Jahr auf irgendeinen Streamer landen. Da kann man gerne zugreifen. Das ist ein sehr kurzweiliges spannendes Ding.
Ja, der Mo, der beschwört hier nicht nur Sauereien hervor, sondern der hat auch noch was anderes mitgebracht, was so in die Richtung geht, ne?
Ja, wie man das so nennt, ich weiß es nicht so genau. Ich glaube, ja. The Conjuring habe ich mitgebracht. Letzter Ausritt oder Last Reads. Nee, ist Quatsch, ist natürlich Quatsch. Das heißt natürlich nicht letzter Ausritt. Das letzte Kapitel nennen sie das, wobei ich nicht glaube, dass es das letzte Kapitel ist, denn das ist aktuell der erfolgreichste der ganzen Reihe und insofern ist im Grunde The Follow-up schon klar. Es wird eine Conjuring-Serie geben und meiner Meinung nach ist da noch viel frei. Man kann noch sehr viel erzählen über die jungen also Prequels kann man noch jede Menge machen. Der vierte Teil, da geht es wieder um Ed und Lorraine Warren, wieder gespielt natürlich von Vera Farmiga und Patrick Wilson. Hier muss ich mal gleich sagen, in den ersten Minuten ist es tatsächlich so, dass wir ein Flashback sehen, der etliche Jahre zurückliegt und die Leute, die sie da gecastet haben, vor allem der Mann, den sie gecastet haben für die junge Version von Ed Warren. Also wirklich, der hat die ganzen Bewegungen drauf, der hat so eine tolle Ähnlichkeit, also haben sie richtig geiles Casting gemacht. Dem würde ich abnehmen, wenn der in der Prequel-Geschichte irgendwie so die junge Variante weiterspielt. Was kriegen wir hier zu sehen? Wie gesagt, es gibt einen Flashback und wer den Trailer gesehen hat, der weiß schon, es gibt das große, große Übel, das große Böse, der schlimmste Dämon, den es je gab. Der hat im Grunde die beiden schon mal besucht. In einer sehr, sehr frühen Zeit, nämlich 1964. Und dem konnten sie damals nur entkommen, indem sie weggelaufen sind, im Grunde. So jetzt mal ganz plopp gesagt. Und in diesem Film, der dann in den 80ern spielt, kommt dieses Böse wieder. Und es ist also jetzt quasi übergreifend. Es geht um eine Familie, die Hilfe braucht. Es geht aber auch um Ed und Lorraine Warren, die mit ihrer Tochter zusammen, die jetzt hier das erste Mal mitspielt, quasi etwas beenden müssen, was 20 Jahre vorher schon gestartet wurde. Das heißt, wir haben das übliche Grauen in einer Familie, das wieder auf wahren Begebenheiten beruht, wenn man das mal so stehen lassen will mit den wahren Begebenheiten. Das ist ja immer so eine Sache. Wer einen Conjuring schon mal gesehen hat, weiß, was ihn hier erwartet. Hier wird nichts neu gemacht. Das ist nicht das Rad neu drehen, das ist nichts Neues erfinden. Was hier ein bisschen negativ mir aufgefallen ist, ist tatsächlich, der hat ein paar Längen. Und das bin ich so nicht gewohnt. Ein paar Mal sitzt man da und denkt sich, ihr nehmt jetzt gerade die Spannung raus, warum macht ihr das? Also es ballt sich dann nachher wieder aufs Ende zu und das hätte der Film nicht gebraucht. Der hätte, also ein paar geschickte Cuts hätten da geholfen. Es gibt ein paar Dialoge, die jetzt nicht so, die brauchen wir nicht, weil es ergibt sich aus dem Kontext, was die Leute da gerade fühlen und denken und machen. Aber daneben muss ich sagen, ist das ein solider, wenn es denn der Abschluss ist, ein solider Abschluss. Das ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen wie das Final Reckoning. Also wir gehen hier in die Vergangenheit, um etwas zu besuchen, das dann ganz am Ende eine Rolle spielt. Und dann wird der Schluss, also wird der Ball aufgepumpt, dann ist es alles rund und dann ist Ruhe im Karton. So ungefähr ist dann dieser Film. Und in der Zwischenzeit gibt's halt Geister und Dämonen, die arg böse sind. Er ist nicht so schlimm blutig, wie wir das in anderen Varianten schon gesehen haben. Das Monster-Design ist ein kommt für mich ein bisschen zu kurz, aber das Terror-Level, wenn man das so nennen will, also für einen richtigen Splatter-Typen wie unseren Sandro zum Beispiel, ist das ja hier, das ist hier lauwarmes Badewasser, das guckt er ja nicht mal. Also und ich habe auch versucht, Steven zu überreden, mal das gesamte Universum sich anzutun mit den ganzen Filmen, die es noch drumherum geht, mit der Nonne und Annabelle und so, aber irgendwie hat er da auch keinen Bock drauf. Also insofern denke ich, ist das jetzt bis zur Serie das letzte Mal, dass wir über Conjuring reden werden, weil von den anderen Hasen guckt sich das keiner an. Mochtet ihr die anderen? Ja, dann guckt den. Konntet ihr die anderen nicht leiden? Nein, dann lasst das bleiben. Ganz simpel.
Also das ist, wie du sagst, das ist mir dann halt zu sehr Standard-Horror. Ne? Also wenn, das habe ich ja auch schon öfter gesagt, muss das irgendwas sein, wo ein neuer Ansatz gewählt wird oder der halt einfach ganz besonders cineastisch, cinematisch umgesetzt wurde. Aber das hier, das ist sowas, was mich wirklich komplett kalt lässt. Und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, dass du die so wegsnackst. Das ist ein bisschen, weiß ich nicht.
Tja, was,
kommst du aus dem Nichts?
Ja, muss ich mich anschließen. Also es wäre auch eine Filmreihe, wo ich dich nicht verorte.
Verstehe ich gar nicht, warum denn nicht? Also James Wan wurde ja damals rumgereicht wie eine heiße Kartoffel mit einem Klecks Creme Fraiche und da sage ich ja nie nein.
Also wenn es frittiert ist in Stäbchenform, dann wirst du auf jeden Fall noch ein bisschen heiser.
Ja, ich glaube, ich bin einer der größten Pommes-Fans der Welt. Ja, aber wir schweifen ab. Ja, ich weiß auch, also ich mag diese Art Horrorfilme, weil sie nicht, weil sie im Mystischen verlagert sind, im Terror. Das hat für mich einfach ganz tolle Poltergeist-Vibes. Also 80er Horror Poltergeist, nur halt eben neu gemacht. Und ich mag auch Patrick Wilson. Der macht hier einen soliden Job. Der hat ja auch, ich glaube, den dritten Teil gedreht oder so. Ich nagel mich nicht drauf fest, aber ich mag das. Ich mag aber auch zum Beispiel die von euch so.
Sag's bitte nicht, sag's ja, nicht, so, sag's so, nicht, so, bitte so sag's nicht.
Insidious-Reihe in Teilen. Ich mochte.
Meine Ohren bluten.
Ja, da machen wir auch nochmal, also das müssen wir auch nochmal, der Sache müssen wir nochmal auf den Grund gehen, was mit Insidious
ist. Auf keinen Fall.
Aber ja, ich mag diese Art Horrorfilme, weil sie eben nicht so übermäßig brutal sind. Ich kann sowas wie Terrifier oder so nicht sehen, das ist mir, oder Hostel oder selbst bei Saw habe ich schon Schwierigkeiten, weil da geht's halt, zeig mir mal auf möglichst grausame Weise, wie Leute da irgendwie um die Ecke gebracht werden und dann ganz nah ran mit der Kamera. Und das mag ich nicht. Also da liebe ich mir den klassischen Slasher. Die Reihen mag ich ja auch alle sehr gerne, weil da kommt einer mit dem Messer, zip, zap, fertig. Also der braucht die noch nicht noch ausweiden oder irgendwie sowas. Und deswegen ist Conjuring für mich, ihr sagt ja immer die warme Decke, das ist dann vielleicht ein bisschen viel, die warme Decke, aber es ist ein schönes kleines Kissen. So.
mit Stacheln und so ätzender Säure und...
Ja, also ich meine, der hat jetzt aktuell fast das Zehnfache eingespielt von dem, was er gekostet hat. Da wird noch richtig viel kommen. Also ich meine, muss man ja auch mal sagen, offensichtlich bedienen die ja was die Leute mögen. Und ich kann das in dem Fall sogar nachvollziehen. Klar, Avatar bedient auch was Leute mögen und da komme ich sofort mit dem Fliegen, Fressen, Scheiße im Vergleich. Aber wenn ich mal fair sein will, dann ist das hier ja nicht anders. Also ja, aber es funktioniert auch nur, wenn man es mag. Und da ihr keine Fans davon seid, werdet ihr keinen davon gucken und bei der Serie wahrscheinlich auch nicht dabei sein. Es sei denn, es spielt jemand mit, bei dem ihr sagt, haha, huhu, jetzt gucke ich mir alles an.
Ja, auf einmal haben sie Sam Rockwell im Cast oder so.
Ja. Das wäre vielleicht auch so ein Punkt, wo ich dann einsteigen könnte. Aber bei allem anderen, so wie eben gesagt, da würde ich einfach verschwinden. Und damit bin ich bei meinem nächsten Teil, Part. Und zwar ebenfalls gleiches Auswahlprinzip wie bei Take Cover. Ja, wir wussten mal wieder nicht, was wir schauen. Und dann zack, einfach nur gedrückt. Und hier hatten wir auf jeden Fall etwas mehr Glück als bei Deep Cover, Take Cover. Wobei ich den, wie gesagt, jetzt gar nicht abgrundtief schlecht fand. Aber hier, es geht um Flugzeuge und um verschwundenes Flugzeug. Und das ist schon immer... Da bin ich schon immer dabei. Immer wenn es um Flugzeuge geht, wenn da irgendwas in den Flugzeugen passiert oder die verschwinden oder was weiß ich. Also ich meine, ich bin ja seit Lost, ich weiß, ihr könnt es nicht mehr hören, aber bin ich ja gebrandmarkt, was so Flugzeuge und sowas angehen. Und das hier ist die Serie Departure. Wo ist Flug 716? Ist eine kanadisch, großbritannische... Britische.
Großbritannische.
Großbritannische heißt doch so, oder? Britische Serie, ja, und damit ist doch Mo eigentlich auch schon wieder am Start, oder? Also er hört britische Serie, hohe Qualität und eine der Rollen, eine seiner letzten Rollen, Christopher Plummer. Also das ist auf jeden Fall schon mal eine ganz gute Ausgangslage. Und im Kern ist es eine relativ simple Story. Es geht um Passagierflugzeug, das verschwindet und Kendra Malley, gespielt von Archie Panjabi, wird an den Fall gesetzt, hat ein Team und muss halt rausfinden, was passiert ist. Und es werden unglaublich viele Red Herrings gelegt. Also es geht wirklich in alle Richtungen. Da sind Pilotensuizid, Terrorismus, technische Defekte, persönliche Verstrickungen. Also da ist so viel, was dort reingewoben wird, aber das funktioniert irgendwie. So der einzige Strang, den ich nicht so geil fand, war der, das ist oft so, wenn es um irgendwas aus dem Privatleben der Ermittler geht. Ja, und da ist irgendwie noch ihr Sohn, der auch irgendwie in die Sache verstrickt ist, und dann gibt's noch einen russischen Milliardär, der da auch noch mit drin ist. Also ein Haufen Sachen, wo man irgendwie miträtseln kann. Und die eigentliche Auflösung, die war dann auch okay, aber es gibt davon noch zwei weitere Staffeln, und damit weiß man schon, dass hinten am Ende der ersten Staffel halt ein großer Cliffhanger oder Twist kommt. Und auch hier, also den sieht man halt, also den riecht man 50 Meilen gegen den Wind. Also das ist wirklich absolut klar, dass genau das der Ausgangspunkt für die weiteren Staffeln ist. Mhm. Aber... ich finde, das ist solide inszeniert, das sind gute Schauspieler. Ja, es wird gesagt, dass das Budget relativ hoch war und die Effekte nicht schlecht. Ich fand die Effekte, gerade was so den Flugzeugabsturz anbelangt, recht schlecht. Also da habe ich schon deutlich Besseres gesehen, fand ich jetzt nicht so überzeugend. Aber das sind jetzt kleine Sachen, weil es ja am Ende um das große Mysterium des Absturzes an sich geht. Und wer auf so eine Serie steht, der findet hier auf jeden Fall eine richtig, richtig solide Serie. Wir werden vielleicht auch noch die anderen Staffeln gucken, die es meiner Meinung nach jetzt nicht zwingend gebraucht hätte. Müssen wir mal gucken, ob die uns direkt anfixen kann. Ansonsten, go for it. Departure, wo ist Flug 716? Gibt es zurzeit auf Netflix zu sehen, alle drei Staffeln.
Mhm. Müssen wir vielleicht mal sagen, weil es eine englische Serie sind, drei Staffeln heißt hier 18 Folgen. Der Engländer macht ja gerne Serien mit 6 Folgen.
Ja,
und also ich gut. Die ist stabil. Tatsächlich auf meiner Watchlist drauf. Ich habe nur noch nicht angefangen.
Okay.
Ich meine mich aber daran zu erinnern, dass Staffel 2 und 3 für sich funktionieren. Aber vielleicht weißt du da mehr als ich.
Ich habe halt gar nicht geschaut, jetzt wie es weitergeht. Wir haben danach erstmal einen Cut gemacht. Und ich finde halt so, wie gesagt, dieser Twist hinten raus ist so, war halt klar so, ne? Aber dass man daraus jetzt nochmal was macht, weil das, also man weiß halt, was passiert ist. Das Mysterium um das Flugzeug ist abgeschlossen, und da finde ich es dann so ein bisschen schwierig, daraus dann halt, ähnlich wie bei Prison Break, ne? Also wenn sie aus dem Gefängnis ausgebrochen sind, ist es halt blöd, noch weitere Staffeln zu machen unter dem gleichen Titel irgendwo. Und
ja, aber die haben ja 5 gemacht und eine 6 ist in Arbeit. Also insofern, warte ab. Oder 7? Ich weiß es gar nicht mehr.
Ja, nee, ich glaube 5 gibt es schon, und dann wahrscheinlich die 6. Ne? die dann noch kommt.
Ja, Prison Break 5 war ja diese, über die habe ich ja damals geredet, die war ja ganz mies.
Ja, ich glaube, so schlimm kann das bei den Staffeln hier nicht sein. Ich kann mir vorstellen, dass sie auch ganz solide sind. Ist ja auch eigentlich ganz spannend, was sie daraus jetzt machen. Mal gucken.
Ja, vielleicht rede ich bei Staffel 2 dann mit, wenn ich nicht vorher hops genommen werde als Geisel.
Denn das ist passiert im Jahre 2022 in Amsterdam in einem Apple Store. Da gab es nämlich einen terroristischen Akt mit Geiselnahme. Und jetzt dieses Jahr ist dazu ein Film rausgekommen. Eine niederländische Produktion, geschrieben hat den Film Simon de Waal. Das ist eigentlich ein ganz normaler Film- und Fernsehautor. Der hat sich dieser Geschichte angenommen, dann ein Drehbuch verfasst und das wurde dann verfilmt. Und diesen Film kann man auf Netflix sehen, der heißt I Hostage und ist auch ein sehr stabiler, spannender Thriller. Natürlich auch wieder der Story ein bisschen geschuldet, ist das einfach ein Film über eine Geiselnahme. Wir sehen also, wie der Tag beginnt. Wir kriegen eine Figur vorgestellt, die, sage ich mal, sehr eng dann in dieser Geiselnahme mit dem Terroristen am Ende interagiert. Den lernen wir kurz ein bisschen kennen. Das ist ein Gastarbeiter, der dort eben so einen Ingenieursjob macht bei einem größeren Bauprojekt. Und leider verliert er am Anfang des Films im Flugzeug, glaube ich, oder so, oder im Bus, seine AirPods und geht kurzerhand dort in der Nähe vom Bahnhof in Amsterdam in diesen großen Apple Store, um sich neue zu holen. Und dann spaziert dort halt ein bewaffneter Typ rein, der keine halben Sachen macht, hat eine fette Uzi mit dabei und wir erfahren dann später auch einen Sprengstoffgürtel und sowas und fängt dann an dort die Leute dort in Schach zu halten, das Ding dort so ein bisschen zuzusperren und dann eben seine Forderung an die Polizei zu stellen. Und dieses Geiseldrama ist dann eben hier verfilmt und das ist wirklich gut gemacht, das sieht cool aus. Das ist am Originalschauplatz gedreht. Also und ich war ja erst letztes Jahr in Amsterdam, also ich war auch dort, ich kenne das und das ist also zentraler geht's gar nicht. Also das ist wirklich direkt gegenüber vom Hauptbahnhof, der wirklich einen großen Teil in diesen Stadtkern dort einnimmt, ist dann da auf so einem großen Platz, der Leitze Plein, da ist ein Apple Store und dort haben die auch den Film gedreht. Und wir bekommen dann quasi alle möglichen Perspektiven gezeigt als Zuschauer, also nicht nur im Laden die Geiselnahme selbst, sondern wir kriegen auch die Polizeizentrale mit, wie Vermittler dazu gerufen werden, wie die anfangen mit dem zu verhandeln. Wir kriegen Teile gezeigt des Polizeieinsatzes, wir sind dann mal bei diesem SWAT-Team sozusagen auch mit dabei und kriegen dann eben diesen ganzen Verlauf mit und wie das dann tatsächlich geendet hat. Das hält sich hier auch ziemlich nah an die Wahrheit. Also da wurden im Prinzip nur Namen und so ein paar kleine dramaturgische Kniffs quasi hinzugedichtet, aber prinzipiell der Verlauf der Geiselnahme und der Ausgang, die sind so gewesen.
Ja, ich wusste nichts darüber, über das Original. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht so genau, was mich geritten hat, das anzuklicken, aber wahrscheinlich habe ich gehofft, dass wenn jemand schon im Apple Store Geiseln nimmt, dass er den Bumsladen wenigstens in die Luft jagt. Das ist nicht passiert.
Obwohl es angedroht war.
Ja, und dann sitze ich da auf meinem Sofa und denke mir, mach's doch. Also ich würde mal so sagen, das ist ein solider Film. Das ist jetzt, der ist ja nicht übermäßig spektakulär. Action ist, hält sich auch sehr in Grenzen, weil das Ganze spielt halt wirklich in diesem Apple Store, auf diesem Platz da. Der sieht gut aus, da ist ein bisschen Geld eingegangen. Was immer schön ist, das sage ich ja jetzt nicht zum ersten Mal, ist, wenn man mal so einen Film guckt und keinen einzigen der Darsteller kennt, dann weiß man nicht, ist da jetzt einer vielleicht doch noch böse oder nicht. Wobei hier bei dieser Geschichte ist relativ klar, also hier gibt's den Typen, der die Geiseln nimmt und dann gibt's alle anderen sind irgendwie Geiseln oder Polizisten, mehr ist es nicht. Das ist solide erzählt, das geht auch nicht zu lang, das ist so spannend, dass man dranbleibt und sich nicht langweilt, vor allem wenn man die ganze Geschichte gar nicht kennt, dann will man ja wissen, wie lief das da ab. Es gibt auch hier so zwei, drei Ecken, auf die hätte ich verzichten können, also dass wir jetzt diesen einen Copter ein bisschen mehr kennenlernen. Ich verstehe schon, warum man das macht, aber für das, was dann nach hinten raus geschieht, hätte ich das nicht gebraucht. Und ich muss auch nicht sehen, wie 40 Pizzen ankommen, solche Sachen. Weiß nicht genau, was uns das vermitteln sollte. Ich wäre dann doch lieber bei den beiden Hauptcharakteren geblieben vielleicht. Aber ansonsten, ich habe das nicht bereut, den zu gucken. Der ist wirklich gut. Und das ist immer wieder so ein gutes Beispiel dafür, wie der stolpert irgendwie bei IMDb rum, bei einer 5, irgendwas. Und das finde ich so ein bisschen unfair. Also, also ich würde den schon, der hat jetzt keinen Wiederguckwert für mich. So spannend fand ich ihn nicht. Aber eine 6, 6,5 ist das durchaus. Also kann man durchaus mal machen. Und ich habe nachher noch einen dabei, der ist bei IMDb, wird ja gerade totgeprügelt. Und der hat das auch nicht verdient. Also ich selber muss wahrscheinlich jetzt auch mal anfangen. Ich gucke die Filme einfach und gucke hinterher, was bei IMDb steht. Und wenn ich dann eine Gurke gesehen habe und da ist eine 3, dann sage ich, das hätte ich mir auch sparen können. Aber manchmal, so wie bei diesem Film, würde ich sagen, ist das auch ein bisschen harsch.
Ja, klar, weil ich meine, die Realität gibt halt auch nicht mehr her als die Story, die wir hier erzählt bekommen. Und dafür finde ich, ist es durchaus gut umgesetzt. Also ich finde die Abwechslung zwischen Geiselnahme und Polizeizentrale, wie die versuchen, eine Strategie zu entwickeln, was sie da am besten jetzt tun, das finde ich ganz gut gemacht. Das mag ich aber auch prinzipiell einfach gerne, in egal was für ein Genre. Auch, also ich fand das zum Beispiel bei Haus des Geldes immer ziemlich geil, so zwischen dieses Katz-und-Maus-Spiel zwischen den Leuten in der Bank und dem Polizeistab, der draußen so in ihrer Zentrale da versucht, da irgendwas hinzukriegen. Also das mag ich halt generell, wenn das so switcht. Und ich finde eben dafür, dass es im Prinzip in Anführungsstrichen nur eine Fernsehproduktion im weitesten Sinne ist, sieht man das dem optisch nicht an. Also der hat einfach einen ordentlichen Spielfilm-Look.
Mhm.
Ja. Naja, gut. Brauche ich also nicht ins Hasenloch verkriechen.
Puh, Steven, wolltest du noch was sagen oder soll ich gucken, dass ich diesen Übergang rette?
Rette ihn, und zwar so schnell du kannst.
Ja, gut. Also der Hase ist schwarz. Und die Serie heißt Black Rabbit, ist relativ neu auf Netflix zu finden. Und die habe ich geguckt, weil da ist Jude Law dabei und Jason Bateman. Und das hat mir an der Stelle gereicht. Es gibt noch ein paar andere Schauspieler, die da mitmachen, die auch einen guten Job machen. Nicht zuletzt ist es dann auch Troy Kotze, den wir mögen für seine Rolle, für die er auch ausgezeichnet wurde, als Taubstummer in Koda, macht hier einen geilen Job, ist leider nur in 4 von 8 Folgen dabei, aber ist halt ein fieser Bösewicht. Und das ist schon irgendwie ein witziger Kniff. Ist, der ein oder andere mag das vielleicht billig finden, aber wenn der Bösewicht, also der quasi die Stadt dominiert, das ist ja immer bei den amerikanischen Serien, dann haben die ja immer gleich einen Großteil der Stadt unter sich. Wenn der nicht reden kann, sondern macht nur Sign Language und hat dann jemanden dabei, der das übersetzt und an ein, zwei Stellen auch eben nicht. Das heißt, der macht das einfach mit dir und du verstehst ihn nicht. Das hat dann nochmal so eine andere Gravitas, finde ich. Also, worum geht's? Jude Law und Jason Bateman sind zwei Brüder, die in den 80ern mal eine Band hatten und auch einen veritablen Hit tatsächlich. Das sieht man in einer Folge mal ganz, ganz, ganz kurz. Das ist ganz witzig gemacht. So ein typischer 80s Klampfensong hört man da so im Hintergrund. Und von der Kohle haben die beiden sich einen Traum verwirklicht und haben ein Restaurant aufgemacht, das Black Rabbit. Jason Bateman treffen wir in der Serie. Er sieht aus wie der letzte Penner und er kommt gerade zurück, denn er hat immer Dreck am Stecken. Zeit seines Lebens hat er Dreck am Stecken. Jude Law hingegen ist eher der Saubere von den beiden, der eben sich um das ganze Restaurantgeschäft gekümmert hat und zugesehen hat, dass da die Kohle zusammengehalten bleibt. Aber auch er ist nicht frei von Fehlern und hat auch finanzielle Probleme. Beide hatten schon mal mit diesem Stadtbösewicht zu tun und beide auf unterschiedlichen Ebenen. Ich kann da nicht so viel erzählen, weil über die 8 Folgen baut sich das auf. Also die erste Folge fängt an mit etwas, das in der letzten wieder aufgenommen wird. Diese Art von Erzählung kennen wir ja. Es passiert etwas, das uns alle aufschüttelt und auf den Sitz fesselt. Und dann fahren wir ein bisschen in die Vergangenheit, dann wieder in die Gegenwart. Und da ist sehr viel hin und her gewechselt. Das kann man alles ganz gut auseinanderhalten bis zur letzten Folge. Da macht es dann einen großen Schritt ganz, ganz weit zurück und dann wieder in die Gegenwart. Die Gesamtgeschichte entpuppt sich dann halt eben auch so vor unseren Augen, sodass wir dann verstehen, ah, so, das ist also deswegen so und das ist deswegen so. Innerhalb der Grundgeschichte, dass die beiden Brüder sich lieben, wie Brüder es eben tun müssen, / und aber trotzdem immer in die Scheiße fallen, und immer mit sehr, sehr viel brutalen Leuten zu tun haben, wird dann noch unterzuckert mit in dem Club, den es da gibt, also in dem Restaurant, passieren auch noch Sachen, da gibt's so einen blöden Kunsttypen, der die Frauen angrabbelt und steht im Raum, dass er noch mehr gemacht hat als das. Dann gibt's den Rapper-Typen, der Geld in das Business da investiert hat, bis er dann rausfindet, dass seine Frau, Freundin irgendwie ein bisschen was hat mit dem Jude Law Charakter oder auch nicht hat mit dem Jude Law Charakter und dann explodiert das Ganze. Also 8 Folgen, ich fand das sehr gut. Also es hat mir viel Spaß gemacht. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall eure Zeit wert. Es gibt ein paar Storylines, die könnte man wirklich kürzen. Man könnte aus den 8 Folgen hier 6 machen, aber das ist jetzt nicht so ärgerlich, dass ich jetzt irgendwie gesagt habe, so. Es gibt tatsächlich eine Storyline zwischen Jude Law und der Frau von diesem Rapper. Die finde ich einfach öd, weil ich kann mit ihrem Charakter nichts anfangen und dann verstehe ich nicht, warum der da so heiß auf die ist und so. Und das sind alles so Momente, wo ich sage, wenn ihr das jetzt alles rausschneiden würdet, bis auf den Fakt, dass die beiden mal geknattert haben und der andere findet das raus, dann reicht mir das. Ich muss das nicht immer sehen. Das heißt, da hätte man ein bisschen was tun können. Alles andere fand ich schon gut. Also vor allem die Szenen mit Troy Kotsur, der auch natürlich einen Sohn hat, der nicht tut, was er soll, der so ein bisschen Goodfellas-Vibes hat, also der möchte der ganz große Macher sein und sein Vater respektiert ihn aber nicht und da ist er dann doch eher so ein Würstchen. Für Netflix ist es hier schon High Prime, das muss man ganz klar sagen. Ich würde dem eine solide 7,75 geben. Ohne den Schmu wäre es noch ein bisschen, also ohne dieses Knutschi-Butschi-Zeugs wäre es bei mir bestimmt eine 8. Aber Jason Bateman und Jude Law, wenn die beiden zusammen sind, das macht schon Spaß. Das ist schon geil. Der Jason Bateman ist schon ein guter. Ich mag den sehr gerne.
Ja, im Gegensatz zu Steven. Für den ist ja Jason Bateman so ein bisschen so eine Wand.
So das Sandra Bullock für den Berg.
Nee, ganz so schlimm ist es nicht. Ich fand halt in der Vergangenheit nur immer, also ich habe ja immer noch nicht hier das Netflix-Ding hier, seine Serie, wie hieß sie?
Ozark.
Ozark habe ich ja immer noch nicht gesehen, das war ja irgendwie so der Punkt für mich, wo ich dann mitbekommen habe, dass er angeblich auch ein guter Schauspieler ist. Ich habe ihn so nie wahrgenommen davor, ich kannte ihn halt aus Arrested Development und fand ihn da halt okay und aus ein paar anderen Filmen, das waren halt immer irgendwelche Komödien. Wo man halt in der Regel auch nicht so zeigen kann, was man eigentlich drauf hat. Und dementsprechend habe ich da, glaube ich, noch so ein bisschen Nachholbedarf. Aber was jetzt den schwarzen Hasen anbelangt, muss ich sagen, das sieht gut aus, das hört sich interessant an. Und Jason Bateman auch als verzottelter Lausbub, das gefällt mir.
Willst du mir also sagen, du hast nie Teen Wolf 2 gesehen?
Nein, tatsächlich nicht.
Da kannst du auch sehen, wie Jason Bateman spielt, mehr oder weniger. Ich verstehe das. Wenn man den nur von Comedies kennt, dann ist das schwierig. Aber Ozark ist 10 von 10. Ich mochte auch sehr gerne die Stephen King-Verfilmung The Outsider. Da macht er auch einen Spitzenjob. Ich glaube auch, dass das auf Netflix oder Wow zu finden sein wird. Also das ist so ein Ding, das könnte dir sehr gefallen. Ich glaube, ich habe es damals schon mal versucht, dir anzupreisen. Und da kamst du auch mit diesem Jason Bateman-Ding, weil das ist Lost in einer anderen Form.
Was jetzt?
Zack, da hatte ich ihn.
Ja, aber jetzt die Serie, von der du zuletzt gesprochen hast, wie hieß sie?
The Outsider.
The Outsider, okay. Mhm. Ja, na, du weißt doch, wie du mich kriegst. Du musst einfach nur sagen, hier, ich habe eine Serie, hat irgendwas mit Lost zu tun und ich guck das.
Ja, hat nicht direkt was mit Lost zu tun, aber es gibt es gibt diese Vibes ab. Und das mochte ich sehr gerne. Das kannst du mal gucken. Also da siehst du da gibt's so schöne Set-Fotos, wie er blutverschmiert am Straßenrand steht. Das ist auch eine tolle Geschichte. Mir hat das Spaß gemacht. Aber Black Rabbit kannst du da genauso nehmen. Und dass du dich an Ozark nicht rantraust, verstehe ich, weil es so viele Staffeln sind. Aber du wirst sofort gehuckt sein. 3 Folgen spätestens und dann willst du einfach alles immer weiter wissen, weil die anderen Schauspieler ja auch so geil sind.
Ja, weil das ist ja auch nah genug an Breaking Bad, aber weit genug weg, dass das kein Abklatsch ist.
Ja,
das
und für mich deutlich besser. Also ich liebe Ozark mehr als Breaking Bad.
Auch mehr als Better Call Saul?
Nein, das nicht. Gut. Aber das liegt auch in der, also hier, was Ozark, wir schweifen wieder ab, aber das muss jetzt mal gesagt werden.
Das macht ja nichts. Genau was, das ist doch das, was die Leute wollen, dass wir uns hier komplett verzetteln.
Also was
über
Ozark
Sachen
richtig
reden,
macht,
weil es aus uns sprudelt.
Was Ozark ganz richtig macht, ist, da ist natürlich auch ein großer Anteil Familie drin, weil Jason Batemans Charakter ist verheiratet mit Laura Linney, die übrigens ein, zwei Folgen von Black Rabbit auch gedreht hat. Und die haben ein Familienleben erstmal an erster Stelle. Das heißt, die Familie nimmt ja auch immer wieder Raum ein. Aber das passiert auf diesem Level, dass man das gut findet. Man versteht die Kinder, man versteht diese Familiendynamik. Wenn dann die Bösewichte nach und nach reinkommen und die hören halt nicht auf, da reinzukommen in deren Leben, dann sind auch diese Erzählstränge alle die ganze Zeit geil. Und das hat Breaking Bad hat falsch gemacht. Bei Breaking Bad, die Familie ist halt scheiße. Geht einem auf den Sack. Und deswegen würde ich Breaking Bad in der Form, in der es existiert, nicht nochmal sehen. Ozark wird auf jeden Fall nochmal geguckt.
Ja, und das war auf jeden Fall auch eine krasse Sogwirkung. Und ich glaube, das war das Ende von Staffel 3. Da war ich komplett geflasht. Hm. Das war wirklich eins der geilsten Staffelfinales ever. Das war schon richtig gut.
Ja. Ja. Also es ist ja nicht so, dass ich mich gar nicht rantraue oder das irgendwie nicht machen möchte, sondern das ist sowas, was seit Ewigkeiten schon auf der Watchlist steht, aber irgendwie nie angefangen wird, weil andere Sachen dazwischen kommen oder gerade der Vibe nicht stimmt oder was auch immer. Aber es ist, also ich will es schon irgendwann nochmal schauen. Aber es sind halt auch wieder 5 Staffeln. Ich will auch irgendwann mal Dexter schauen. Wann soll ich denn 8 Staffeln davon einschieben? Das sind halt alles so Sachen, es ist schwer, ne?
Ja. Geht mir auch so, geht mir so mit Mad Men zum Beispiel. Wann soll ich denn das gucken? Ja. Keine Ahnung. Naja.
Gut, man könnte jetzt immer so argumentieren, wenn du oben der Kachel lang folgst und guckst dann eben sowas wie hieß das Ding hier? Take Cover, ne? Da hast du schon mal 2 Folgen Ozark geguckt.
Das stimmt, aber irgendwie ist das spannend. Also das hat so ein bisschen Thrill. Das ist wie in der Sneak Preview. Das ist natürlich kann man, also sollte man vor allem ein Vetorecht einführen bei diesem Konzept und gewisse Genres, was weiß ich, so Alpen-Vorglühfilm oder irgendwie sowas, sollte man vielleicht von vornherein ausschließen, aber ansonsten warum nicht?
Alpen-Vorglühen.
Alpenvogel, wo kam das her auf einmal? Hast du da ein tiefes Trauma oder so?
Ich weiß es auch nicht.
Na gut, ich versuche euch wahrscheinlich sehr vergebens jetzt was schmackhaft zu machen. Ich glaube, der Einzige, der da so ein kleines bisschen angezuckert werden könnte, wäre Sandro, weil es ist schon ein Liebesdrama, schon, muss man sagen. Aber Sandro mag das ja vor allen Dingen, wenn das sehr erwachsen ist, wie zum Beispiel bei Cha-Cha Real Smooth, den fand er damals ja ziemlich gut. Und ich glaube, so in die Kategorie würde ich diesen hier auch stopfen. Er heißt All of You. Aber vielleicht ziehe ich euch ein bisschen. Drehbuch und männliche Hauptrolle ist Brad Goldstein, den wir als Roy fucking Kent kennen, aus Ted Lasso. Der natürlich auch geschrieben hat bei Shrinking. Also wir wissen, der Mann kann auch gefühlsduselige, diepe Sachen schreiben. Das kriegt er schon gut hin. Und die weibliche Hauptrolle ist Imogen Poots. Die sehe ich auch sehr, sehr gerne. Und das spielt in einer Welt, in der der Kniff ist, es gibt eine Dating-Firma, wenn man so will, die das Game zu 100% durchgespielt hat. Also du gehst da hin, machst so einen Test, bezahlst da Geld, wird dir Blut abgenommen und dann wird da irgendwas ausgewertet und dann kriegst du deinen perfekten Partner auf der Welt genannt, wer das ist. Und dann kannst du mit dem Kontakt aufnehmen und der erfährt das auch und dann sind das Beziehungen, die zu 100% funktionieren und nicht, die einfach klappen. In diesem Film sind Brad Goldstein, der spielt Simon, und Imogen Poots spielen Laura. Die sind beste Freunde seit dem College, also auch schon über 15 Jahre. Richtig dick befreundet, es war aber nie was zwischen denen. Und der Film beginnt, wie sie in der Mittagspause sich mit ihm trifft, weil die dorthin fahren wollen, damit sie den Test macht. Und er kommt halt mit als ihr Kumpel und begleitet sie ein bisschen. Und von Anfang an merkst du die Chemie zwischen den beiden. Und das ist halt die große Stärke des Films. Du merkst halt sofort, klar, ist ja auch logisch, wenn du so einen Film anmachst, dass zwischen denen irgendwie was ist, aber das kommt nicht raus. Und das siehst du auch immer wieder an Blicken, die die austauschen, kleine Sticheleien, die die so untereinander sich verbal bieten und sowas. Da merkst du schon, da ist ganz viel da. Aber keiner von denen will sich das richtig eingestehen und sie macht den Test und findet ihr Soulmate sozusagen. Und dann ja, kommt sie mit dem zusammen, führt ein glückliches Leben. Aber sie verlieren sich nie aus den Augen. Und es gibt immer mal wieder so Episoden, wo sie sich sehen. Und dann gibt's irgendwann mal so nach dem ersten Drittel des Films den Moment, wo es aus beiden rausbricht und sie sich eingestehen, dass sie sich irgendwie wollen. Sie wissen zwar irgendwie, das kann alles nicht sein, weil sie hat ja schon wissenschaftlich zu 100% gesichert ihren Seelenverwandten gefunden und sowas, aber trotzdem kann man halt das, was zwischen denen nicht in ein wissenschaftliches Konzept pressen. Und das kriegen wir dann immer wieder geteilt, die haben dann auch eine Affäre miteinander und das verläuft dann so über diesen ganzen Film. Und davon handelt der und das ist halt eigentlich schon eine wirklich gute Auseinandersetzung damit, dass du eben sowas, so Emotionen und Gefühlen hingezogen fühlen zueinander, halt nicht in so ein wissenschaftliches Konzept pressen kannst, auch wenn das 100% gesichert ist. Und das ist sehr nahbar gedreht. Das ist sehr schön, das sind coole Sets, spielt alles ja irgendwie so in England, zum Teil in der Stadt, zum Teil aber auch draußen auf dem Land, an der Küste und sowas. Das sind schöne Spots, das ist toll geschauspielert, das sind wirklich gut geschriebene Dialoge und vor allen Dingen dann, wenn der Film nonverbal funktioniert, ist er halt echt toll. Also wie die sich halt angucken in diesen Film zum Teil, ist wirklich richtig gut. In tollen Bildeinstellungen mit langen, einfach wortlosen Szenen, wo das so alles so abläuft. Und gerade auch Brad Goldstein, wir kennen ihn ja als Roy Kent, so als so ein bisschen steifen, verklemmten Typen. Das ist er hier auch. Aber ich finde, das passt halt wahnsinnig gut zueinander, weil sie halt schon so ein bisschen quirlig ist und sehr spontan und so. Und das ist eine gute Energie und einfach das Menschliche zwischen den beiden ist wahnsinnig, ja, das kannst du nicht beschreiben, das funktioniert einfach. Und das macht den Film sehr sehenswert. Er hat auch kein großes Knallende, sondern hat einfach so einen Schlusspunkt, an dem das Ding dann hinläuft. Und man kann sich halt viel selber dazu denken. Also ich finde, dass der macht schon vieles richtig, was so dieses Nachdenken angeht, weil ich finde auch so dieses, ja, jeder hat irgendwie so einen Seelenverwandten und Kram, das finde ich halt alles, macht halt irgendwie keinen richtigen Sinn. Also und das macht der Film irgendwie auf eine gute Art und Weise irgendwie greifbar.
So, jetzt kann ich dich mal kurz überraschen. Ich will den sehen.
Mhm. Das überrascht mich wirklich.
Weil,
und sag mal warum.
Ja, weil ich die Serie Soulmates gesehen habe. Und das ist hier quasi eine Verlängerung von der Serie.
Ach so.
Die hat Brad Goldstein auch schon geschrieben und das Ganze basiert ja auf einem Shortfilm, den sie mal gedreht haben, also er und sein Freund William Bridges.
Ja, genau, der hat ja Regie geführt hier bei dem.
Genau, ich habe die Serie damals gesehen, das ist wieder so eine typische englische Serie mit 6 Folgen. mit allerhand Leuten, die man kennt und mag. Und die Prämisse ist da, das ist exakt dieselbe Prämisse, nur halt eben andere Schauspieler. Das heißt, die werden sich dann für den Film eben stützen, sich auf andere Leute. Er hat auch in der Serie macht natürlich Bill Skarsgård auch mit, nur so als Beispiel, weil der macht ja einfach überall irgendwie mit. Er selber nicht, Brad Goldstein, und das macht er ja jetzt und ich werde mir das mal ansehen. Weil die Serie fand ich ganz gut und ich dachte mir, da kann man auch eine schöne Romanze machen. Ich glaube, der Science-Fiction-Anteil hält sich tatsächlich in Grenzen, weil es ja dann nur um diese Apparatur oder diesen Test geht.
Gar kein,
ne?
Genau, gibt gar kein Science-Fiction. Es gibt nur diesen Test und mehr nicht.
Und dann, also ich bin ja auch ein Sucker für eine gute Rom-Com. Ich mach's halt nicht so wie du, dass ich alles gucke in der Hoffnung, da ist dann eine bei, sondern ich sitze einfach weinerlich in der Ecke und sag, warum ist kein Film mehr wie 4 Hochzeiten und ein Todesfall. Vielleicht.
Da muss ich dir aber widersprechen. Ich gucke die nicht in der Hoffnung, da ist ein Knaller dabei, sondern ich gucke die mit dem Wissen, dass es bitte möglichst ein 5 von 10 Film sein soll. Weil wenn es ein 8 von 10 Film wäre, dann würde ich den leider verpassen durch diverses Schmatzen und Kauen, was ich beim Frühstücken abhalte. Und meine Aufmerksamkeit.
Du gibst es also zu, dass Essen beim Filme gucken stört. Jetzt hab ich dich, du Schweinehund.
Nein. Natürlich. Aber wenn ich frühstücke, bin ich halt abgelenkt einfach. Und das wäre sehr schade, wenn ich dadurch einen sehr guten Film verpasse.
Wir haben es auf Tape. Ja. Wir haben es auf Tape, Berg. Du kannst dich nicht mehr rausreden.
Na gut. Okay, aber schön. Ich bin wieder der perfekte Film-Podcast-Dude, der einfach das nicht weiß, dass es diese Verbindung zu diesen Filmen gibt. Jetzt kann ich die Serie ja gucken.
Ja, top. Das kannst du natürlich machen, ja.
Sehr, sehr gut.
Ja, dann wählen wir mal schnell Code 3 und gucken, wo wir rauskommen. Aber bevor ich zu besagten Code 3, so heißt nämlich der Film, bevor ich dazu komme, muss ich mal Mo was fragen, ja, weil eine Hauptrolle in dem Film ist Ryan Wilson.
Ja.
Wahrscheinlich den meisten bekannt durch The Office und hat ja anscheinend da jetzt irgendwo in einem Podcast ziemlich über die Serie hergezogen und ein paar Dinge gesagt, die ein paar Leute nicht so cool fanden. Und Mo hatte irgendwie gesagt, der Ryan Wilson ist ein Sackgesicht. Und jetzt will ich mal gerne
wissen, wieso. Ich hab gesagt, er ist ein Arschloch.
Sag mal, dann erklär mir mal. Ich weiß von nichts.
Nee, also das hat zweierlei Gründe. Zum einen hat es damit zu tun, dass ich das wirklich nicht besonders mag, wenn man Jahre später auf einer Sache, die viele, viele Menschen sehr glücklich gemacht hat, einfach draufkackt, was er halt gemacht hat bei The Office. Das finde ich halt irgendwie blöd, weil das verleidet einem das. Das ist so wie als damals, jetzt mal, gehen wir mal in die Musikgeschichte, als Robbie Williams seinen Fans gesagt hat, er findet seine Musik nicht gut und er macht die einfach nur, damit er weiter leben kann. Was soll das mit einem Fan machen, weißt du, wenn er die nächsten Alben kaufen soll? Das ist irgendwie ungeil. Ja, kam jetzt diese Geschichte auch noch mit Charlie Kirk, wo er sich auch, weiß ich nicht, ein bisschen unglücklich ausgedrückt hat. Ich habe das jetzt zweimal gesehen. Ich weiß noch nicht so genau, wie ich das einteilen soll. Aber ich finde nicht, dass du bei einer Reichweite, die er und Mark Ruffalo haben, dann muss man nicht sagen, dass er Charlie Kirk bewundert dafür, dass er immer seine Meinung gesagt hat. Das finde ich halt irgendwie blöd, weil und noch mehr in diese Richtung. Der war halt ein Blödmann und jetzt ist er tot. Das ist traurig, aber muss man nicht so weit viel drüber reden. Deswegen fand ich den doof. Und Code 3 hat mich überhaupt nicht angesprochen, einfach. Ganz simpel. Also, vielleicht gucke ich den irgendwann
und,
mal.
Und du warst der Einzige, der bei uns im Chat noch geschrieben hat, sieht eigentlich ganz interessant aus, als er den Trailer geschaut hat.
Ja, aber also ich habe dann den Trailer gesehen, ich habe das Bild gesehen, den Trailer gesehen, hab gedacht, das ist so ein Sonntagnachmittag-Ding. Vielleicht tue ich dem jetzt Unrecht, das werde ich ja gleich erfahren von dir oder so. Und es ist auch nicht so, dass ich, weißt du, wenn ich aufhören würde, Filme zu gucken, weil Schauspieler mal doofe Sachen sagen, irgendwann beruhige ich mich auch wieder. Also ich meine, wir werden in Kürze sicherlich über den neuen PTA-Film reden müssen. Und Leonardo DiCaprio ist ja jetzt auch nicht ganz ohne Makel.
Definitiv, da gibt es ja einige Schauspieler, ne, die in dieses Schema fallen. Und ich denke, es gibt auch deutlich schlimmere als jetzt Ryan Wilson.
Ja, das glaube ich.
Es geht auf jeden Fall erstmal bezüglich dieses Films ein Shoutout raus an Atlas Film. Die haben uns nämlich angeschrieben und haben uns einen Screener zur Verfügung gestellt. Ich habe den jetzt geschaut, den Film. Der ist seit dem 25. September digital zum Streamen und als DVD verfügbar. Und worum geht's? Es ist eigentlich super simpel. Es geht einfach um einen Rettungssanitäter, gespielt von eben jenen Ryan Wilson, der da so seinen festen Fahrer hat, mit dem er fährt. Also eigentlich wollen die anderen mit ihm nicht fahren, weil er ist auch in dem Film tatsächlich nicht gerade der sympathischste Dude unter der Sonne und hat an dem Tag, an dem der jetzt spielt, haben sie noch eine Praktikantin mit dabei und haben eine 24-Stunden-Schicht und sind unterwegs. Und man sieht direkt von Anfang an, der ist absolut routiniert in seinem Job, was halt so weit führt, dass aufgrund des ganzen Gesundheitssystems, also das spielt in der USA, es geht also um das US-Gesundheitssystem und all das, was drumherum ist, ist das ein Job, der einen absolut kaputt macht. Man ist komplett unterbezahlt und man ist nach ein oder zwei Jahren eigentlich schon fast am Ende und es gibt kaum jemanden, der das länger als 5 Jahre macht, so wird's im Film gesagt, ja. Und man begleitet ihn also auf dieser 24-Stunden-Schicht. Und ich habe den Trailer gesehen und der Trailer, was hat der dir vermittelt, Mo, was für eine Art Film das ist?
Na, irgendwie schon so eine überdrehte Komödie, so nach dem Stil, wir machen das Beste aus der schlechten Situation.
Genau, das habe ich auch erwartet und das hat der Film auch probiert. Er schwankt aber immer wieder zwischen absoluter ernster Systemanklage und diesen lustigen Parts und die sind auch alle unterschiedlich lustig. Also es ist irgendwie, die kommen immer halt, im Grunde genommen ist das von Punkt A zu B zu C zu D, also die haben immer unterschiedliche Einsätze in dieser Nacht und da passieren unterschiedliche Dinge und manchmal ist es halt ziemlich lustig. Also es gab eine Szene, da habe ich mich wirklich weggeschmissen, weil das ist so stellvertretend dafür, dass die in dem Humor so schwanken. Weil manchmal ist das so ein absolut überdrehter Humor und dann kommt so eine Szene, wo so ein Typ einen Unfall mit dem Motorrad hatte und der steht der liegt da nicht irgendwo, sondern dem geht's anscheinend ganz gut, also der steht mit den Rücken und die gehen so auf den zu und auf einmal dreht er sich um und die erschrecken sich halt total, weil der halt einen Ast im Auge stecken hat und der hat das nicht bemerkt und dann fangen die halt an mit ihm zu reden und er sagt so, wie heißen Sie? Und er redet absolut, als wenn er mit einem Kumpel irgendwo im Café sitzt und mit dem schnackt, so wie so ein Dialog aus einem Monty Python Film, so total, also Matt oder Matthew. Hallo Matthew, ich muss jetzt nur kurz prüfen, oder nennen Sie mich doch lieber Matt. Matt klingt irgendwie besser. Wie Sie wollen, Matt. Okay, haben Sie sonst noch irgendwo Schmerzen? Ach, na ja, ich habe ein bisschen Kopfweh, aber halb so schlimm, oder was sagen Sie als Arzt? Also dann kommt halt sowas und das kam so aus dem Nichts und ich musste so lachen, weil das wirklich einfach super lustig geschrieben war und umgesetzt. Und dann gibt's halt so andere Szenen, die vom Humor irgendwie komplett versacken. Also dahingehend hat er mich so im Ganzen als Film nicht komplett überzeugt. Aber, und das ist das große Aber, und das möchte ich hier auch absolut herausstellen, insgesamt ist das trotzdem ein absolut guter und wichtiger Film, weil der zum größten Teil doch wirklich sehr ernst ist und der auch ganz explizit die Probleme in dem System anspricht. Und man merkt das vor allem, wenn er immer wieder die Fälle mit seinem Team in immer den gleichen Krankenhaus abliefert. Und dort gibt es einen Arzt, gespielt von Rob Riggle. Und der Typ, ja, ist wirklich das größte Arschloch unter der Sonne dort als Arzt. Also der macht ihn nur nieder und pisst ihn nur an und behandelt ihn wirklich wie den allerletzten Menschen unter der letzten Brücke. Und du willst ihm wirklich an die Gurgel springen und natürlich gibt's dann hinten raus diesbezüglich auch ein Payoff. Ich habe mich halt die ganze Zeit gefragt, ist das wirklich so? Ist das der Alltag? Das kann ich halt natürlich nicht nachvollziehen. Ne? Also es wirkt wie eine absolut ehrliche Anklage des Systems. Die stellen heraus, was alles falsch läuft. Die benennen die Probleme. Sie zeigen jetzt weniger Lösungen auf. Aber ich musste mehr als einmal auf jeden Fall schlucken bei den Szenen und hatte da auch fast ein, zwei Mal ein bisschen Pipi in den Augen. Also es ist ein lustiger wie auch harter und sehr realistischer Film. Also zumindest so nehme ich das wahr. Und auf der anderen Seite halt auch komplett überdreht manchmal. Also, und deswegen ist er als Gesamtkonstrukt, als Film nicht überzeugend, aber mit dem, was er ausdrücken will, schon. Ich kann ihn empfehlen. Also ich glaube, ihr werdet auch das ein oder andere Mal lachen. Und er hatte halt eine wichtige Message, die also vielleicht auch hier in Deutschland gilt. Ich weiß nicht, wie es hier ist. Ich kann mir schon vorstellen, da gibt es Unterschiede zu USA. Aber das ist natürlich jetzt Hellseherei hier.
Also so inhaltlich vom Transport der Message her ist das schon so ein bisschen ähnlich wie Heldin, den wir hier letztens besprochen haben.
Habe ich auch gedacht.
Irgendwie schon, wobei bei dem halt völlig außer Frage steht von Szene 1 bis Szene Ende, dass das irgendwie so ist, weil also der ist halt wirklich auch auf puren Realismus und Nahbarkeit angelegt. Wenn du dann so einen Film hast, der halt immer mal so überdrehte Spitzen drin hat, dann wirst du halt manchmal so nicht so ad hoc, wenn du nicht drinsteckst, was du davon halten sollst.
Ja, es gibt auch so eine Szene, da werden sie ins Altenheim gerufen, ja, und dann gehen sie da rein und dann liegt da halt die Frau und dann, ja, jetzt müssen sie doch irgendwas machen, sagt der Pfleger, ja, die Frau ist tot. Wie, nee, die ist nicht tot, die lebt noch. Und dann fangen die da an, mit dem zu diskutieren und machen halt immer so ganz sarkastische Sprüche wie, fragen sie, wurden denn schon die Werte gemessen? Ja, einen Moment, ich guck mal, Puls ist 0, Blutdruck ist 0:0, Körpertemperatur sinkt Richtung 0, sie ist tot. Ja, und so wird das dann da irgendwie komplett überspitzt halt dargestellt, aber das hat dann halt auch wieder einen wichtigen Hintergrund, weil die wollen halt nie, dass unterwegs jemand stirbt, weil das für die ein absoluter Albtraum ist. Also immer, wenn die irgendwo sind, versuchen die, die Leute entweder vor Ort oder dann halt im Krankenhaus erst als tot zu erklären. Ne? Und so wird dann mit diesen lustigen Szenen auch immer das Ernste verbunden, aber wie du halt sagst, das ist, es ergibt halt kein so richtig homogenes Ganzes.
Ja, also klingt für mich nach einem, kann man machen, muss man aber nicht filmen und vielleicht mache ich das irgendwann mal, wenn es sich anbietet. Aber aktuell sehe ich das nicht. Aber ich bin ganz bei dir, dass wir den zur Verfügung gestellt bekommen haben, ist super lieb. Vielen Dank. Wir können nicht alles mögen, was wir kriegen, aber wir geben uns Mühe und sind dann immer fair und ehrlich. Also insofern, wenn Atlas Film uns mehr zur Verfügung stellen will in Zukunft und all die anderen, die ich alle schon angeschrieben habe, dann immer her damit. Wir freuen uns.
Ja, wir freuen uns.
Und wenn wir dann halt auch so einen Streamer bekommen, ne, dann sitzt man halt auch als Mann mal in seinem Keller und schließt sich da für eine Zeit ein, um den Film zu gucken. Ne, Mo?
Oh Mann. Also das ist Stevens Versuch gewesen, die Überleitung zu Man in My Basement zu machen. Du kennst meinen Keller nicht, ne? Also mein Keller ist einfach nur in den Boden reingehauen. Da könnte ich nicht leisten, was die Hauptfigur hier in seinem Keller leistet. Also The Man in My Basement habe ich gestern zufällig gesehen. Weil der ganz plötzlich aufgetaucht ist. Ich habe wohl mal den Trailer gesehen und ich habe wohl mal auch gewusst, dass der kommt, aber nicht so genau wann. Und plötzlich war er da. So ging es dir auch dann, Berg, ja? Oder wusstest
genau.
du?
Genau, also ich hatte da gar nichts von gehört und du hattest geschrieben, hier ist jetzt gerade neu auf Disney und ich hatte zufällig abends dann als meine reizende Sofabegleitung im Bett war Zeit und hab den dann noch geguckt, weil ich dachte, da können wir zusammen drüber reden.
Ja, machen wir auch, aber ich bin nach wie vor einfach erstaunt darüber, dass der Schuppdiwupp ohne vorher irgendwie, manchmal sind ja da wochenlang Kacheln irgendwie zu sehen, aber das, oder ich hab's einfach übersehen, ich weiß es nicht. Ich war auch länger nicht bei Disney, vielleicht liegt das da auch an mir. Es ist auf jeden Fall ein Regiedebüt von Nadia Latif mit Willem Dafoe und Corey Hawkins. Über alle anderen brauchen wir nicht so viel reden, die haben da eher so kleinere Rollen. Und die Geschichte erzählt uns von Charles Blackley, das ist ein Afroamerikaner aus Sag Harbor und der steckt quasi in seinem Leben irgendwie so ein bisschen fest. Wir wissen nicht so genau warum, aber innerhalb der ersten Dialoge kriegen wir schon mit, dass der in seinem Familienhaus, in seinem Elternhaus lebt. Das Haus ist schon lange im Familienbesitz, also 8 Generationen, sagt er irgendwann mal, haben da schon gelebt, dass da irgendwie unschöne Dinge passiert sind und er aber trotzdem nicht weg kann. Dazu scheint zu kommen, dass er auch irgendwie so ein lazy fuck ist, weil er keinen richtigen Job hat oder gar keinen Job hat, auch keinen Bock hat, sich einen zu suchen. Wir erfahren dann später, dass er durchaus mal einen hatte und auch einen recht respektablen, der hat mal in der Bank gearbeitet. Da hat er sich dann aber aus einem Grund, der nicht weiter erklärt wird, in der Kasse bedient und das war's dann mit der Bankkarriere. Corey Hawkins mag ich gerne und ich finde, von Anfang an merkt man halt, dass er diesen Typen spielt, der unbewusst Dreck am Stecken hat, so möchte ich es mal sagen. Also man merkt, dass das nicht einfach nur ein lazy Typ ist, sondern dass der viele schlechte Lebensentscheidungen getroffen hat und auf denen er sich zum Teil ausruht und zum Teil vielleicht auch gar nicht anders kann, dass er so lebt, wie er lebt. Das ist so ein bisschen hin und her. Er hat auf jeden Fall keine Kohle und dann auf einem steht der hervorragende Willem Dafoe vor seiner Tür und sagt, ich würde gerne in deinen Keller ziehen. Das sehen wir ja auch im Trailer, dass das passiert. Und an dieser Stelle denkt man sich dann, ja, okay, jetzt nimmt das Ganze so Fahrt auf. Wir erfahren jetzt, warum und die und das. Und dann dauert es aber trotzdem 22 Minuten. Also hat es gedauert, bis William vor der Tür steht. Und bis William angerufen wird, glaube ich, dauert es 22 Minuten. Das heißt, wir haben sehr viel Vorgeschichte. Und dann erst passiert die eigentliche Handlung, nämlich Willem Dafoe möchte sich in den Keller einmieten. Er sagt nicht genau warum. Er sagt nur, ich gebe dir einfach richtig viel Geld dafür, dass ich das darf. Und die einzige Bitte, die ich habe, ist, dass du das niemandem erzählst. Das ist nicht so richtig schwer, weil Sag Harbor ist ein Gebiet, in dem er exakt eine Nachbarin hat in der Nähe und der Rest sieht eher aus wie so altes Sumpfgebiet. Hab mich da nicht schlau gemacht, ob es das wirklich gibt oder so. Und ab jetzt wird's dann weird. Und das auf mehreren Ebenen. Ich weiß nicht genau, wie tief wir jetzt hier reingehen wollen, aber es passieren ein paar Sachen, mit denen ich durchaus gerechnet habe. Und es gibt auch einen geilen Moment, nämlich das erste Mal, nachdem Willem Dafoe eingezogen ist und wenn der Hauptcharakter Blakely dann das erste Mal in den Keller geht, finde ich, das ist ein geiler Moment, wenn er sieht, was Willem Dafoe, ja, wenn er Willem Dafoe quasi im Keller sieht, nach einem Tag oder irgendwie sowas, weil da was passiert ist, was er überhaupt nicht erwartet hat. Das war so ein geiler Moment, da saß ich dann gestern Abend auf dem Sofa und dachte so, wow, das ist ja cool. So, dann lass mal weitermachen. Und dann geht das für mich, ist das so ein, das geht die ganze Zeit irgendwie auf und ab. Es ist spannend, es ist weird, es ist gruselig ein bisschen. Es ist, wir haben allerhand Flashbacks im Sinne von oder Visionen eher. Also wir merken immer, wir geraten immer tiefer in das Leben von diesem Blakely rein, der nicht gesund ist scheinbar, der also wirklich starke Emotionen hat, mit denen er auch kämpft und daran auch leidet und Stress damit hat. Dann ist der Film voll mit Symbolismus. Frage Schwarz und Weiß kommt auf, wo sieht man ja auch schon, also er heißt auch noch Blakely und ist Blake Black und wohnt in diesem Gebiet, das offensichtlich von Schwarzen für Schwarze mal gemacht wurde, so wird das so erzählt. Es kommt dann später noch eine Frau da rein, die ihn dazu überreden möchte, sein Haus zu einem Museum zu machen, weil er da so ein paar Artefakte drin hat, von denen er gar nicht weiß, was das ist. Das heißt, das hat also auch mit Herkunft zu tun, mit Heritage und mit kannst du deine Herkunft einfach verleugnen, kannst du sogar noch schlimmer deine Herkunft verkaufen. Da ist dann so ein Sklavending drinne und am Ende ist das Ganze so ein Konglomerat, wo ich schon verstehen kann, wenn jemand sagt, dass er das doof fand. Ja. Was bei mir nicht der Fall ist, aber ich gucke jetzt mal den Berg an.
Also du hast schon sehr viel von dem Build-up schon mal jetzt rübergebracht. Das ist gut, weil man muss das schon sehr ordnen. Denn dieser Film, also so richtig tief kannst du sowieso nur über den reden, wenn du spoilerst. Mhm. Das machen wir jetzt an der Stelle nicht. Aber was man halt sagen kann, diese ganzen Themen sind da schon mit drinne und eigentlich wäre eins davon schon groß genug, um philosophische Tiefe dieses Films zu tragen. Mhm. Aber es sind halt gleich mehrere. Ne? Das eine Thema ist das ganz starke Rassismus-Thema. Es gibt ein Thema, wo es um Schuld geht, um Verantwortung der Menschlichkeit gegenüber. Es gibt ein Thema mit Herkunft, mit Sklaverei. Und ich finde aber, dass das gut aufgebaut wird. Du sagtest nämlich gerade, dass es erst in dieser richtige Knackpunkt kommt, erst relativ spät. Und davor kriegen wir viel Geschichte erzählt, was aber, glaube ich, schon notwendig ist. Denn ich finde, dass die Charaktere sich so absurd verhalten können, wie sie es in dem Film im Verlauf dann tun. Das ist, wenn du es einfach nur so hingeschmissen kriegst, wahnsinnig unglaubwürdig. Aber mit den Lebensstationen, die uns vorher gezeigt werden, macht das schon durchaus viel, viel mehr Sinn. Weil du dann auch merkst, okay, gerade dieser Hauptcharakter, der ist so oft falsch abgebogen in seinem Leben und hat in einer Kombination aus seiner komischen Bequemlichkeit mit Unfreiwilligkeit zusammen halt sich komplett in die Scheiße manövriert und steckt halt fest. Hm. Der ist dann irgendwann, weil er sich irgendwie als einziger um seine Mutter kümmern konnte, dort geblieben und hat die gepflegt bis zum Verrecken irgendwo und dabei halt sich verschuldet und ist halt da zurückgeblieben und als wäre das nicht genug, musste dann noch irgendeinen Typen auch noch pflegen, den er sein Leben lang gehasst hat, der irgendwie sein Onkel war oder sowas. Also das ist so eine Fucked-up-Scheiße, die dem passiert ist. Und dann noch eben an so einen Punkt zu kommen, wo du im Prinzip, das wird ja auch mal genannt, wo du deine komplette Lebensexistenz verkauft hast, um $440 oder sowas aus der Kasse zu klauen, ist halt der Punkt, an dem er wirklich dann den letzten Nagel in seinen eigenen Sarg geschlagen hat. Und ich finde, das als Ausgangsposition für den krassen Scheiß, den wir dann sehen, das macht schon viel Sinn. Und mir hat das auch gefallen, weil du denkst über diesen Film lange nach. Und das ist zum Beispiel auch mal wieder, ich konnte mich endlich mal wieder an eine Regel halten. Ich habe nämlich mir mal gedacht, ja, Filme nicht direkt nach dem Gucken bewerten, sondern ein bisschen sacken lassen. Das habe ich sehr lange, sehr vernachlässigt. Hier musste ich so machen, weil ich hätte nach dem Gucken nichts vergeben können. Weil das schwelt so in dir drin, was da alles abgeht. Und deswegen würde ich auch sagen, unbedingt gucken, weil ich glaube, jeder kann sich da auch ein bisschen was Eigenes draus ziehen.
Ah, ja, auf jeden Fall. Also.
Und Willem Dafoe ist halt einfach geil in der Rolle. Ich sehe den sowieso gern. Und hier ist er mal wieder, also, dass die den halt gecastet haben, dafür ist mir vollkommen klar. Und das macht er einfach fantastisch. Und ich finde, das, was sie erzählen wollen oder was ich glaube, was der Film mir erzählen will, kommt zwischen den beiden sehr, sehr gut rüber. Also von daher hat mich das schon überrascht. Und ich fand auch irgendwie, der Film erzählt ja auch viel über Macht. Und das ist auch in dem Film sehr gut dargestellt und hängt immer nur an Kleinigkeiten. Das finde ich schon spannend.
Ja, ich, also weil du das gerade gesagt hast und weil ich da auch damit angefangen habe, ich wollte damit nicht sagen, dass es zu lange dauert. Ich fand das gut. Ich konnte die Zeit abwarten, bis die Teile sich nach und nach zusammengesetzt haben. Martin hat mir vorhin eine Sprachnachricht geschickt, dass er erstmal abgebrochen hat, weil ihm das alles zu lang gedauert hat. Aber darauf habe ich aber auch geschrieben, am Ende hat das alles Sinn, auch das lange Warten. Weil ich auch glaube, dass das so ist. Der hat eine ähnliche Atmosphäre wie so ein Jordan Peele-Film. Ja, also auch so ein Nope ist ja ein absoluter Slowburn erstmal eine ganze Zeit lang, bevor du überhaupt schnallst, worum es geht. Und der ist natürlich ideal für alle, die mit Interpretationsspielräumen gerne mal hausieren gehen. Also du kannst hier alles und nichts reinlesen. Du kannst das sehr anspruchsvoll finden und deep. Und du kannst aber auch sagen, nee, da habt ihr euch verrannt, weil einfach zu viel passiert wird. Ich glaube, so Gespräche nach dem Film, die machen den dann noch besser. Das kann ich mir gut vorstellen. Deswegen.
Also ich sage mal so, wenn Steven diesen Film guckt, dann könntest du mit Steven mal wieder eine Folge Gedankentango machen. Das sage ich euch aber.
Ja, eine wird nicht reichen, weil wir beim weil wir beim Gedankentango ja nicht so lang sein wollen. Und Steven sieht hier, das ist eine Kaskade aus Metaebene, die er hier sieht.
Ja, ja. Gerade also, auch so dieses Thema, ich weiß nicht mal, wie es hieß, so positivistischer Altruismus oder so ähnlich. Einfach
effektiver.
Oder effektiver Altruismus spielt eine große Rolle auch in der philosophischen Frage. Auch viel Elend in Kauf zu nehmen, um größeres Elend zu verhindern, spielt ja auch eine ganz große Rolle auf moralisch sehr zugespitzten Terrain. Also das ist schon...
Es klingt jetzt alles so, als wäre da wahnsinnig viel Text und hier die schlaue Metaebene, so wie so ein Green Knight oder sowas, so ist es nicht. Die Ausgangsidee ist relativ schnell, relativ klar. Die Schauspieler sind top, also Corey Hawkins und Willem Dafoe, beide super. Kameraarbeit sieht toll aus, da sind tolle, da sind einfach tolle Überraschungen drin, ohne dass es irgendwie Splatter-Effekte oder Grusel- oder Horror-Effekte sind oder sowas, sondern einfach mit Kamera wird auch viel gemacht, mit Licht wird viel gemacht.
Ich war hin und weg, wenn der des Nachts durch sein Haus schleicht und von draußen die Laterne durchs Fenster scheint in so einen eklig knalligen Orangeton und alles da drin ist so dunkel. Ja. Das sah so richtig geil aus. Also das mochte ich als Stimmung extrem gerne.
Das ist übrigens der Film, den ich vorhin eingangs mal erwähnt habe, der gerade hart geschlagen wird. Der hat eine 4,6 auf IMDb. Und ich glaube, da sind wir beide uns einer Meinung, das ist nicht gerechtfertigt.
Nee, also ich fand den wirklich gut. Hat mich viel zum Nachdenken gebracht, hat mich gefordert geistig, was ich immer gut finde. Und das Einzige, was man tatsächlich mal kurz noch dazu sagen muss, für viele spielt es keine Rolle, für mich schon. Ich wollte den nämlich eigentlich noch viel eher am Abend mit meiner Frau zusammen gucken, aber der ist nur auf Englisch verfügbar auf Disney. Das sollte man vielleicht.
Ja, das wissen. Muss man wahrscheinlich sagen, genau. Ja. Was ich natürlich begrüße, dass sie den Film einfach rauspupsen und die deutsche Synchro wahrscheinlich dann in ein paar Wochen hinterher schubsen. Weil ich glaube, das ist ein Film, der überlebt auch einen zweiten View. Und dann kann man da vielleicht nochmal anders drüber nachdenken.
Ja, also The Man in My Basement auf Disney einschalten.
Also ihr wisst auf jeden Fall, wie ihr mich um den Finger wickeln könnt. Also das ist eindeutig. Ne? Meine Jungs wissen das. Und ihr habt mir natürlich auch sehr geschmeichelt, ja, mit den verschiedenen Ebenen, die ich hier vielleicht erkennen könnte. Also von daher, gute Schauspieler, gutes Review, interessant. Und vor allem, dass die Kritiken so abweichen von eurer Meinung, das ist sowieso dann schon immer sowas, jetzt muss ich das ja überprüfen, geht ja gar nicht anders.
Ja. Kann ich als kurzen Einschub, bevor du noch zum großen Finale kommst, kann ich mal kurz, weil es passt gerade zu Willem Dafoe. Ich war heute mal wieder unterwegs, längere Zeit im Auto, habe nach Podcasts gesucht und ich bin gestern mal gestolpert über Hollywood-Geflüster. Kennt das jemand von euch?
Nee.
Das ist ein Podcast, der wird gemacht von Charles Rettinghaus. Ich weiß nicht, wem der Name was sagt. Das ist die deutsche Synchronstimme von Robert Downey Jr., und der lädt sich andere Synchronsprecher ein und die quatschen zusammen über deren Leben und deren Schaffen. Da geht's nicht nur um Synchronsprechen, sondern auch allgemein um alles, was die gemacht haben. Die meisten von den Synchronsprechern sind ja Schauspieler und haben irgendwie noch andere Sachen gemacht oder sind Musiker. Zum Beispiel der Synchronsprecher von Willem Dafoe, der heißt, das ist Rainer Schöne. Der war zu Gast und diese Folge habe ich mir angehört. Der ist zum Beispiel auch Musiker. Der ist mittlerweile 83 Jahre alt, fit wie ein Turnschuh und steht nicht still, macht alle möglichen Sachen. Und es ist halt einfach absurd gewesen, ein Podcast-Gespräch zwischen Tony Stark und Willem Dafoe sich anzuhören. Das ist halt irgendwie total abgefahren, weil du die Stimmen halt in- und auswendig kennst. Das ist schon cool. Also ich kann das empfehlen. Das ist sehr kurzweilig und ganz cool gemacht. Und auch gerade der Typ, der Willem Dafoe spricht, das ist, der hat ein abgefahrenes Leben gehabt. Also ist ja irgendwann 1940 geboren. Und ja, ist in der DDR aufgewachsen, dann irgendwann in den Westen gegangen, war hauptsächlich lange Jahre Musiker, ist dann nach Hollywood gegangen, hat dann dort geschauspielert, wirklich als Hollywood-Schauspieler eine Riesenkarriere gemacht, nach Deutschland zurückgekommen, irgendwann dann Synchronsprecher geworden, ist immer noch Musiker, also es ist wahnsinnig abgefallen, was der so für ein Leben hinter sich hat.
Da kann ich auf jeden Fall auch empfehlen, mal die Live-Folgen von Kalk und Welk sich anzuhören. Da ist nämlich Charles Rettinghaus und auch Dietmar Wunder mal zu Gast gewesen. Dietmar Wunder ist die Stimme von Daniel Craig und auch von Adam Sandler, was ich sehr lustig finde.
Ja.
Das waren auch wirklich sehr interessante und einsichtsvolle Folgen. Einfach mal schauen. Ich vermute, dass die im Titel irgendwie sowas haben wie Live oder der ist zu Gast. Das weiß ich jetzt nicht mehr aus dem Kopf, aber weil du es gerade erwähnt hast, ja, passt das ganz gut dazu.
Ja, da kann man die ein oder andere Überraschung erleben.
Ja, ob das jetzt hier wirklich das große Finale ist, das ihr euch gewünscht habt, das wage ich zu bezweifeln. Ich finde aber dennoch...
Das erklärst du den Leuten dann aber da draußen, ne? Wir hatten hier einen Knaller am Ende und jetzt kommst du wahrscheinlich mit deiner Nepal-Roller-Doku.
Ich sag dir, also ich habe einen Knaller dabei, den hätte ich normalerweise nie geschaut. Es gibt zwei Fakten, die dann natürlich haben aufhorchen lassen. Das eine ist, und damit werde ich euch jetzt wahrscheinlich dann schon vorweggeben, dass der um was es sich handelt. Das ist der erfolgreichste Netflix-Film aller Zeiten. Berg.
Was soll das sein?
Keine Ahnung. Seit September diesen Jahres. Und es ist auch gleichzeitig, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte, schneide ich raus. Ich habe gerade einen Hänger.
Geil.
That's what your wife said.
Ja, jeden Abend sagt sie das.
Und somit kann man es nicht mehr rausschneiden.
Nun komm mal zum Rande hier, Freund. Ich muss die Igel füttern. Was ist hier?
Ja.
Die stehen gleich da unten und klopfen an und sagen, was geht?
Ja, alles gut, beruhigt euch. Ich habe alles im Griff. Ja, ich bin jetzt 40. Mein Gott, da kann man auch mal Aussetzer haben. Das ist nun mal so. Mo, du kennst das. Was ist das jeden Tag? Erfolgreichster Netflix-Film aller Zeiten und die Kritiken dazu waren auch ziemlich gut und der wird generell von allen Seiten gelobt und auch aus allen möglichen Altersgruppen. Es ist K-Pop Demon Hunters. Mhm. Ja, jetzt ist hier
so,
Ruhe.
Ist nicht besonders überraschend, dass du mit dem kommst. Das ist ja zu erwarten gewesen.
Ja, der ist ja jetzt schon relativ lang auf Netflix unterwegs und am Anfang habe ich noch gedacht, okay, ich lasse ihn erstmal links liegen und irgendwie dachte ich heute Nachmittag, ich könnte das doch mal machen, denn ich habe einfach Zeit gehabt, ich habe ein YouTube-Video von Rick Beato gesehen, der hat gerade hier die Top 10 der Spotify-Liste ist er durchgegangen, da sind jetzt zurzeit noch 3 Songs aus dem Film drauf und da waren zeitweise auch 7 Songs drin. weiß auch nicht, das ist wahrscheinlich auch fast einmalig. Wobei man jetzt auf die Spotify-Charts vielleicht auch nicht alles geben sollte, aber das ist ein anderer Punkt. Na, auf jeden Fall, ich habe, wie gesagt, sehr viel Gutes über den Film gehört. Animationsfilm, sowieso immer ganz, ganz nett. K-Pop ist jetzt nicht unbedingt mein Musikgenre. K-Rock schon eher. Da höre ich durchaus oder habe ich in der Vergangenheit öfter mal reingehört. Aber ich dachte, egal, gibst du dir. Und ich muss sagen, es hat nur wenige Minuten gedauert und ich war sofort drin. Also das ist animationstechnisch von den Machern von Into the Spider-Verse und der andere Spider-Verse-Film. Also auch animationstechnisch sieht das ähnlich aus. Dieses leicht Rucklige hat das halt auch drin. Also super animiert. Hat vor allem in der ersten Hälfte diesen ja fast schon klassischen ja Pixar-Animations-Humor, den ich einfach total liebe. Und ich musste so oft grinsen und auch mal lauthals lachen in der ersten Hälfte des Films, weil es ist ja wie so oft, die erste Hälfte ist eher ein bisschen lockerer und wenn es dann so aufs Ende hingeht, dann wird alles ein bisschen ernster und dann bleiben so diese humorigen Momente eher aus. Das kommt dann später gegen Ende, gibt's dann nochmal so ein, zwei Lacher. Aber im Großen und Ganzen ist die erste Hälfte halt eher lustig und dann wird's halt ernst und es geht halt am Ende halt so um Themen der eigenen Identität, so das ist so das große Hauptthema vor allem von der Hauptprotagonistin. Es geht um Huntrix, das ist eine K-Pop-Band, gebildet aus Rumi, Mira und Zoe und sie stehen in einer langen Tradition ja von Dreiergespannen, die seit Äonen von Jahrhunderten die Erde vor Dämonen beschützen, indem sie diese bekämpfen und durch ihren Gesang einen Schutzschild, einen Schutzfilm über die Erde legen. Und hier ist es jetzt halt so, dass es dann in der Dämonenwelt so eine Art Oberdämon gibt. Der hat auch so einen bekloppten Namen, den habe ich jetzt gerade gar nicht ad hoc da, aber das ist halt, es ist so ein bisschen wie im ersten Fantastic Four Film, das ist einfach nur so eine Nebelwolke, also nicht sonderlich krass vom Design. Die anderen, ich sag mal normalen Dämonen sind da schon auf jeden Fall ein bisschen anschaulicher und der will halt natürlich die Welt unterjochen und diesen Schutzwall brechen und schickt dazu eine K-Pop-Boyband auf die Erde, die dann sozusagen als Gegenstück auftritt. Und sobald halt Spannungen in der Band auftreten oder die nicht mehr richtig singen oder schreiben können, fängt halt dieser Schutzfilm an zu bröckeln. Und dann geht's natürlich am Ende darum, irgendwie eine Lösung zu finden, halt diesen Dämon-Obermotz und die andere K-Pop-Gruppe da auszuschalten. Und es gibt natürlich auch ein Love Interest von der Gegenseite. Das spielt dann da auch noch ein bisschen rein. Und der war gut. Ist einfach ein richtig guter Animationsfilm. Und ich glaube auch, dass der uns allen hier gefallen würde. Einziger Breakpunkt ist natürlich die Mucke. Es ist halt einfach völlig überproduzierte Popmusik. Wobei ich sagen muss, dass ich kaum einen Song wirklich schlecht fand. Die sind alle in dem, was sie machen, absolut super und vor allem der Hauptsong, mit dem sie dann ja am Ende alles dann wieder rumreißen wollen, heißt Golden und war anscheinend auch irgendwie ein absoluter Mega-Hit im Sommer schon. Ich habe davon nichts mitbekommen, habe den jetzt hier zum ersten Mal gehört und der ist wirklich gut. Es ist ein absoluter Kracher und noch mehr im Kontext des Films ergibt das total Sinn und der nimmt dich total mit und das funktioniert. Also das ist ein wirklich überraschenderweise absolut guter Film. Wirklich.
Ja, auch während deiner Ausführungen habe ich den Trailer nebenbei geguckt und dann dir noch zugehört und die Wahrscheinlichkeit, dass ich den gucke, ist relativ hoch.
Sehr gut.
Ja, bei mir natürlich nicht.
Natürlich nicht. Wie natürlich solltest du nicht. Auch? Warum? Wie könntest du nur?
Ja, also nee. Animation-Filme gucke ich sowieso nicht so gerne und dann auch noch Musical, da bin ich raus. Aber ich hab das schon sehr wohl mitbekommen, wie doll der reingehauen ist. Der hatte ja auch ein kurzzeitiges Kino-Release in den USA in einer Sing-Along-Version. Da wurden dann die Texte eingeblendet, dass die Kids dann mitsingen können. Mhm. Das ist natürlich.
Gibt's dann auch auf Netflix.
Ach so, guck an. Ja, das ist auch clever.
Also Mo, jetzt musst du. Also da hast du keine Chance mehr.
Ich würde viel Geld dafür machen. Bezahlen, Mo dabei zuzugucken, wie er bei diesen Filmen schön Karaoke singt. Mhm. Da würde ich mal.
Ja, also, ja, dann mach doch mal eine Sammlung auf und
Ja,
ab einer bestimmten Summe mache ich das dann vielleicht.
Okay.
Ne? Die geht dann natürlich guten Zwecken, kommt dann guten Zwecken zugute, wie du weißt. Aber bis da nicht ordentlich Kohle auf dem Konto ist, passiert ja gar nichts in dem Bereich. Die Musik ist nichts für mich, die Malerei ist nichts für mich. Da ich bin auch keine 16, deswegen ist das nichts für mich.
Ja. Aber es ist ein knackiger 90-Minüter, Mensch.
Ja. Mich das würde nur ja interessieren, wie sie das machen. Der war ja sehr teuer in der Herstellung und hat ja offiziell nur wenig Geld verdient. Aber Netflix schert das ja meistens nicht, ne? Muss man ja sagen.
Also die basteln jetzt schon an einer Fortsetzung und an einem ganzen K-Pop-Universum. Ja.
Ja.
Völlig überraschenderweise. Ja, also ja, es kommt jetzt aus dem Nichts, dass sowas passieren könnte.
Ja, 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 genau. Nee, ja, sammeln mal und dann gucken wir mal knackigen 90 Minuten. Apropos, da sind wir jetzt auch ungefähr, deswegen sollten wir hier die Geduld der Leute nicht überspannen.
Ja, das finde ich doch auch gut. Wir haben hier die knackige bunte Mischung gehabt, zu dritt hier eine feine Ménage à trois abgeliefert.
Mm. Bunte Tüte vom Filmreview-Kiosk eurer Wahl.
Oh, das ist schön.
Auch nicht schlecht.
Ich bin begeistert, beseelt und vollends zufriedengestellt. Wir treffen uns nächste Woche wieder. Mal gucken, in welche Kombination. Aber ich sag mal so, es könnten kleine niedliche aus Brustkörben ausbrechende Tierchen eine Rolle spielen. Lasst euch das gesagt sein und bis dahin würde ich sagen, tschüss, ciao.
Und goodbye.
Bleibt spoilerfrei.
Genau, Mo und jetzt los, Igel füttern, geht ab.
Ja, beeile mich. Tschüss.
Tschüss.